HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Am Heck des Schiffes werden jetzt die letzten Blöcke weggeschlagen. Und langsam setzt sich jetzt der Bug der Rochefort in Bewegung und gleitet in sein Element.
Sie ist der Stolz der Marine, das weltberühmte Segelschulschiff Gorch-Fock.
Sie ist für Deutschland die Botschafterin auf den Weltmeeren.
Doch im Moment wird nicht gesegelt und Seeleute werden nicht geschult. Trockendock, Komplettsanierung.
Ich gewinne bei der Gorch-Fock immer mehr den Eindruck, als dass es hier um Denkmalschutzprogramme geht, als wirklich um die Ausbildung der Marinesoldatinnen und Soldaten.
Die Kosten der Reparatur sind in 3 Jahren von anfänglich 10 auf jetzt 135 Millionen Euro gestiegen.
Die Vorwürfe, die der Rechnungshof erhebt, sind gravierend. Und ich finde, die Ministerin hat sich da über Jahre hinweg auf Glatteis begeben.
Also das Schiff, sag ich mal, ist weitestgehend fertig. Und das jetzt wieder abwracken oder einer anderen Werft in die Hände geben, vermag ich mir ernsthaft nicht vorzustellen.
Weiß ist das Schiff, das wir lieben, weiß die Segel, die sich blähen. Wenn die Gorch-Fock zu den Klängen ihres gleichnamigen Liedes in See sticht, dann liegt ein Hauch von Schatzinsel in der Luft und die Seefahrerherzen schlagen höher. Aber seit fast 3 Jahren scheint das Segelschulschiff der deutschen Marine weiter denn je vom Auslaufen entfernt. Es droht sogar zum Auslaufmodell zu verkommen. Und verkommen ist wörtlich gemeint, denn die hohen Masten, von denen das Gorch-Fock-Lied auch singt, schon in seinem ersten Satz nämlich, diese hohen Masten sind marode, wie auch so manches andere an Bord. Die Kosten für die Instandsetzung werden mittlerweile auf 135 Millionen Euro geschätzt. Teuer ist das Schiff, das wir lieben, singt deshalb sinngemäß der Bundesrechnungshof. Und immer mehr Politiker in Berlin diskutieren darüber, was uns eigentlich die Reparatur oder gar Neuanschaffung eines Segelschulschiffs wert sein sollte. Liegt unsere Zukunft wirklich auf dem Wasser, auch mehr als 120 Jahre nachdem Kaiser Wilhelm II. Eben das behauptet hatte? Wir segeln nach alter, guter Art, heißt es etwas rückwärtsgewandt im Gorch-Fock-Lied. Aber nach vorne blickend stellt sich heute die Frage, wohin? Und damit ist nicht nur der Kurs der Gorch-Fock gemeint, sondern auch der Kurs der deutschen Marine insgesamt als Teil unserer Armee, der Bundeswehr. Untergang im Trockendock. Albtraumschiff Gorch-Fock, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn am 23. August 1958, als die Gorch-Fock im Hamburger Hafen vom Stapel lief. Der Live-Bericht kam damals von einem Reporter namens Rolf Eschenbach, der zunächst Mühe hatte, sich stimmlich gegen den Festredner durchzusetzen, den Bruder des Namensgebers Gorch-Fock, den zu verstehen aber auch nicht ganz einfach ist, weil er Plattdeutsch sprach.
Du wie Mundeten Jung.
Auf der festlich geschmückten Helling hier draußen bei Blom und Voss liegt der Neubau 804. Das erste Segelschulschiff für die junge deutsche Bundesmarine. Der weiße Bug ist festlich geschmückt mit Tannengrün. Und vorne vor dem Bug steht die Taufkanzel mit den Ehrengästen. Viele Menschen sind aus Hamburg herübergekommen, um diesen Akt des Stapellaufes des ersten Segelschulschiffes mitzuerleben. Vizeadmiral Ruge wies ganz besonders darauf hin, dass die Seefahrt immer noch eine Auseinandersetzung des Menschen mit Wind und Wetter sei. Das in erster Linie. Und um das zu erlernen, brauchten junge Seeoffiziere eine Ausbildung auf einem Segelschulschiff. Seemannschaft ist dazu erforderlich, so führte Vizeadmiral Ruge aus. Das ist die Kunst, das Schiff in allen Lagen zu handhaben. Dieses Schiff wird den Namen Gorch-Fock erhalten. Der Zeitpunkt der Taufe nähert sich jetzt allmählich. Lauschen wir einen Moment der plattdeutschen Rede des Heimatschriftstellers Rudolf Kienau.
Gorch-Fock, wir danken dir nochmal für all, was du uns dich und geschrieben hast. Und wir wünschen dir ein neues Schiff und all sie Leute. Für all die Reisen, für alle Zeit. Golden Wind und golden Fort.
Und die 14-jährige Tochter Rudolf Kienaus, also eine Nichte Gorch-Focks, Uli Kienau, tritt jetzt an das Schiff heran, um es zu taufen. Sie nimmt die Sektflasche in ihre rechte Hand.
Ich taufe sie auf der Lung Gorch-Fock.
Und da ist die Sektflasche am Bug des Schiffes zerschellt. Der Taufakt ist gelungen. Am Heck des Schiffes werden jetzt die letzten Befestigungseinrichtungen, die letzten Blöcke weggeschlagen. Genau nach Kommando, nach einem präzisen Operationsplan läuft das ab. Und langsam setzt sich jetzt der Bug der Gorch Fock in Bewegung und gleitet in sein Element.
Und haben Sie es gemerkt, kaum begann der Bug der Gorch Fock in sein Element zu gleiten, da war auch der Reporter schlagartig in seinem Element. Und allen, die dabei waren, schien plötzlich ganz staatstragend zumute zu sein. Soweit also der Live-Bericht des Reporters Rolf Eschenbach vom Stapellauf der Gorch Fock am 23. August 1958. Dr. Heinrich Walle, Fregattenkapitän AD, Marinehistoriker mit langjährigem Lehrauftrag an der Universität zu Köln, ausgebildet an Bord der Gorch Fock, später selbst Ausbilder dort und vor gut 10 Jahren Herausgeber des Buches 50 Jahre Segelschulschiff Gorch Fock. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie waren knapp 17 Jahre alt, als die Gorch Fock vom Stapel lief. 5 Jahre später haben Sie dann Ihre Ausbildung dort begonnen, auf diesem Segelschulschiff. Kam Ihnen das damals eigentlich altmodisch vor?
Nein, überhaupt nicht. Denn man muss ja wissen, was ist denn die Gorch Fock? Das ist ein Rumpf, der hat eine völlig moderne Einrichtung. Und dann ist da eine Takelage drauf, das entspricht einer Technologie von 1900. Aber das ist eine Einfachmaschine. Und für Anfänger ist das eine ideale Möglichkeit, dort die See kennenzulernen. Wir wurden schon von Anfang an auf dem Schiff, wurde uns beigebracht, wir werden auf dem Schiff nicht segeln lernen, wir werden keine Caponiers, aber wir werden eine Gemeinschaft, ein Team. Und wir haben da schnell gelernt, das Schwächste ist noch zu gebrauchen und der Stärkste allein kann gar nichts. Und das Ganze war faszinierend, dass wir in der Lage waren, und das haben wir gesehen, dass wir mit ungefähr 160 Offiziersanwärtern 2000 Tonnen Stahl nur mit Muskelkraft bewegen konnten. Jeder Handgriff, den wir auf dem Schiff machen mussten, hatte sofortige Veränderungen zur Folge, die wir gesehen haben. Und dass wir damit dann eine Nordlandreise machen konnten, das war also was Faszinierendes. Und das ist natürlich ein Erlebnis, das also ganz toll war.
Was haben Sie rückblickend betrachtet gelernt für Ihr späteres Leben als Marineoffizier, was Sie nirgendwo anders hätten lernen können als auf der Gorch Fock?
Also ich habe auf dem Schiff natürlich eine ganz solide seemännische Grundausbildung bekommen. Die braucht man auch auf einem ganz modernen Schiff. Und vor allen Dingen, wir sind eine Marine von kleinen Booten. So modern und so technisch fortschrittlich die auch sein und sein müssen, das sind Fahrzeuge, die Wind und Wetter ausgesetzt sind, die immer schwankend sind und die sich bewegen müssen. Und da braucht man ganz bestimmte Dinge von sogenannter Seemannschaft. Und für Anfänger ist das ganz wichtig, dass man die auf einem einfachen System lernen kann. Und das war die Gorch Fock. Und das haben wir gelernt. Und man lernt, eine Gemeinschaft zu bilden, denn jedes Boot, jedes moderne Schiff, egal ob das ein Handelsschiff ist oder ein militärisch genutztes Schiff, die Besatzung muss ein Team sein. Die Leute müssen sich aufeinander verlassen können. Das haben wir auf dem Schiff gelernt, denn es kam darauf an, dass jeder am Tampen mitzog und keiner so getan hat, als täte er das. Und das hat uns das erzogen. Und dazu kommt dann noch, dass die ganzen Härten auf dem Schiff eigentlich nur vom Wetter bestimmt waren. Schien die Sonne, war der Wind mäßig, dann war das wie eine Urlaubsreise. Bei Sturm war man gefordert. Seekrankheit, das hatte jeder da mal gehabt, musste ausgestanden werden. Wir mussten in der Gemeinschaft leben. All das sind Dinge, die man auf so einem Schiff wunderbar machen kann.
Härten, die nur durch das Wetter gekommen sein, durch die Wetterbedingungen, das fällt schwer zu glauben. Jeder, der es mal mitgemacht hat und auch diejenigen, die nur davon hören, haben abgespeichert, dass bei der Truppe ausgebildet zu werden, ist hart. Da macht sich ja auch die Marine keine Ausnahme. Haben Sie diese Ausbildung so nicht erlebt, als Sie dort waren?
Doch, auf der natürlich Gorch Fock? Haben wir die Härten erlebt. Und man muss sich auf dem dem Schiff bewähren, das ist klar, und das ist ja kein, das sind ja keine leichten Angelegenheiten. Das waren körperliche Herausforderungen bis an die Belastungsgrenze. Aber der Stolz, dass wir es geschafft haben, der war ungemein und der hat eine Gemeinschaft gefördert. Das war schon toll.
Haben Sie gleichwohl, Sie sind ja in einer Doppelrolle jetzt hier bei uns. Sie waren, sind ausgebildet worden auf der Gorch Fock, sind aber später selber auch Ausbilder gewesen. Haben Sie sich, als Sie ausgebildet wurden, vielleicht schon ein paar Dinge vorgenommen, die Sie als Ausbilder anders machen würden und die Sie dann vielleicht auch tatsächlich anders gemacht haben als Ihre Ausbilder?
Ja, also ich habe mir eins, also ich muss sagen, ich habe ein Schweineglück gehabt als Kadett, dass ich sehr faire und sehr gute Unteroffiziere hatten, die mich nicht unbillig mit unbilligen, also die mich nie schikaniert haben. Und ich wusste dann als Segeloffizier später, das war 1971, dass ich also meine Leute bestens behandeln musste. Und das hat sich ausgezahlt. In der Marine ist man ja unwahrscheinlich bekannt. 10 Jahre später fuhr ich auf einem Zerstörer nach meiner Promotion und da waren junge Offiziere, die mich gefragt haben, sagen Sie mal, kennen Sie mich denn nicht mehr? Ich war doch in Ihrer Korporalschaft, wo Sie der Segeloffizier waren. Was glauben Sie, was mir auf diesem Schiff passiert wäre, wenn ich diese Jungs damals schlecht behandelt hätte? Nein, fairer Sportgeist, das haben wir auf dem Segelschulschiff, als ich Segeloffizier war, in den 70er Jahren gemacht. Das habe ich gesehen, auch in England. Ich bin ja auch auf englischen Segelschulschiffen mal als Gast, als Segeloffizier gefahren. Da wurde das alles äußerst sportlich gemacht. Und das ist ja auch die Sache, die man immer wieder erlebt. Denken Sie mal an Hansesail, Kieler Woche, Operation Tallship, diese ganzen Segelschiffsparaden, die es da gibt. Viele Leute zahlen viel Geld, um auf einem restaurierten Segelschiff zu fahren und dieses Erlebnis und dieses Erziehungserlebnis zu haben. Das ist schon was wert.
Wir haben
auf der Gorch Fock werden keine Caponiers ausgebildet.
Am Anfang der Sendung haben wir ja die...
Dass wir hier anachronistische Geschichten machen.
Herr Watter, am Anfang der Sendung haben wir die Bundesverteidigungsministerin sagen hören, die Gorch Fock sei für Deutschland die Botschafterin auf den Weltmeeren. Also wären Sie dann sozusagen ein Botschaftsangehöriger gewesen, als Sie dort waren. Haben Sie das so empfunden?
Und zwar das Stolz, das muss man sagen. Also man muss ja das Segelschulschiff als eine Kombination verschiedenster Möglichkeiten sehen. Das ist einmal eine Schulung für seemännisches Basiswissen, für Anfänger. Ja, dann ist das Ding natürlich ein Sozialisierungsinstrument. Man erzieht Gemeinschaften. Gleichzeitig ist das Schiff natürlich eine Botschafterin. Das Schiff besucht ausländische Häfen. Damit repräsentiert es unser Land. Der Kommandant ist ja nicht nur ein Seemann, der ist auch ein Diplomat. Dann werden da Empfänge gegeben, da wird die Bevölkerung eingeladen, da werden Honorationen eingeladen, da werden große Bordempfänge gemacht, da wird die ganze Besatzung eingespart. Da wurden Kadetten, die konnten da auch mitwirken, die konnten auch mal wir sollten die Gäste unterhalten. Ein anderer Teil hat die Bedienung mitgemacht, das wechselte ab. Da wussten junge Leute auf einmal, sie waren wer. Wenn wir da in Uniform in England an Land gingen, dann wurden wir als Vertreter unseres Landes angesehen. Das ist natürlich unwahrscheinlich. Das muss man erlebt, das muss man gelernt haben.
Dr. Heinrich Walle, Fregattenkapitän AD, Marinehistoriker und Herausgeber des Buches 50 Jahre Segelschulschiff Gorch Fock. Vielen Dank. Kommen wir nun ein paar Minuten lang von der Gorch Fock zu dem Gorch Fock, zum Namensgeber des Segelschulschiffs der deutschen Marine, zu Johann Wilhelm Kienau, der sich später den Namen Gorch Fock als Pseudonym zulegte. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt erzählt uns mehr über ihn.
Schon als kleiner Junge träumt sich Johann Wilhelm Kienau hinaus aufs Meer. Stundenlang kann er am Strand sitzen und den Fischerbooten zuschauen. Unter ihnen ist auch der Kutter seines Vaters. Einmal mit ihm hinaus auf die weite Nordsee fahren, nichts wünscht sich Johann sehnlicher. Mit 12 Jahren darf Johann endlich seinen Vater bei einer Ausfahrt begleiten. Doch kaum ist der Kutter auf See, wird dem Jungen speiübel. Sein Leben lang wird Johann Wilhelm Kienau unter Seekrankheit leiden. Für den Vater steht fest, Fischer wird sein ältester Sohn jedenfalls nicht. Was zu dieser Zeit keiner ahnt, aus dem jungen Kienau wird einmal der erfolgreichste Marineschriftsteller im Deutschen Kaiserreich werden. Nur kennt man ihn heute nur noch unter einem anderen Namen, Gorch Fock. Johann Wilhelm Kienau wird 1880 auf Finkenwerder geboren. Der heutige Stadtteil von Hamburg ist damals noch eine Elbinsel. Die Hochseefischerei hat auf Finkenwerder lange Tradition. Weil Johann die Seetüchtigkeit fehlt, soll er stattdessen Kaufmann lernen. Doch die Arbeit als Buchhalter begeistert ihn wenig. Nachts beginnt Kienau, Gedichte zu schreiben. Gedichte in plattdeutscher Mundart, in denen er sich, trotz Seekrankheit, aufs Meer hinausträumt. Auch einen plattdeutschen Künstlernamen legt er sich zu. Gorch Fock. Gorch ist nichts anderes als die plattdeutsche Form von Georg, also Georg. Und Fock war der Mädchenname von Kienaus Großmutter. Aber nicht nur das. Fock erinnert auch an wichtige Teile eines Segelschiffs, an das Focksegel oder die Fockrahe. Manchmal italienisierte der Dichter seinen Decknamen auch und nannte sich Giorgio Focco. Der literarische Durchbruch kommt für Gorch Fock 1913 mit seinem Roman »Seefahrt ist Not«. Darin träumt sich Kienau ein Leben zurecht, wie er es selbst vielleicht am liebsten geführt hätte. Klaus, der Sohn eines Fischers, trotzt gemeinsam mit dem starken Vater den Gefahren des Meeres. Als der Vater umkommt, tritt Klaus in dessen Fußstapfen, bringt es zu bescheidenem Wohlstand und findet schließlich ein heldenhaftes Ende auf See. Gorch Focks Roman wird zum Bestseller. Die Hamburger Schulbehörde ordert tausende Exemplare. Der abenteuerliche Jungensroman weckt Begeisterung für die Seefahrt. Gorch Fock lobt die deutsche Flotte in höchsten Tönen. Dass der Roman auch Kritik an der schnellen Aufrüstung der Flotte enthält, wird überlesen. Die Hauptsache ist, Gorch Fock denkt national und fordert ganz im Sinne des Kaisers die Vormachtstellung der deutschen Marine, notfalls auch durch einen Krieg. Als dieser Krieg dann 1914 ausbricht, liefert Gorch Fock prompt einen Band plattdeutscher Kriegsgedichte. »Auf sie, Jungs, mit allem Mann, dass Gott England strafen kann«, heißt es da zum Beispiel. Doch Kienau kämpft nicht nur mit Worten. 1915 wird er zum Heer eingezogen. Von dort wechselt er auf eigenen Wunsch zur Marine und kommt auf den Kreuzer SMS Wiesbaden. Seine Seekrankheit wird Gorch Fock allerdings auch hier nicht los. Bei seinen Kameraden hat der Dichter bald seinen Spitznamen weg, U-Boot vom Dienst, weil Kienau ständig abtaucht, nämlich unter Deck. Nach etwa einem Monat wird aus Kienaus poetischer Kriegsschwärmerei dann blutige Wirklichkeit. In der Skagerrak-Schlacht treffen am 31. Mai 1916 die deutsche und die englische Flotte aufeinander. 9000 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Die Wiesbaden erhält einen Torpedotreffer und sinkt mit rund 600 Mann, unter ihnen auch Johann Wilhelm Kienau. Das Nachleben von Gorch Fock ist nicht besonders rühmlich. Die Nationalsozialisten vereinnahmen Person und Werk für sich. Der Marinedichter, der in der Schlacht den Heldentod stirbt. Aussagen über Juden in Gorch Focks Roman werden aus dem Zusammenhang gerissen und der Autor als bekennender Antisemit dargestellt. Seine letzte Ruhe fand Johann Wilhelm Kienau alias Gorch Fock übrigens nicht auf dem Meeresgrund. Sein Grab liegt auf einem Soldatenfriedhof auf Stensholmen, einer unbewohnten Insel vor Schweden. Auf seinem Grabstein ist ein Anker abgebildet, darunter die schlichte Schrift »Seefahrt ist Not«.
Thorsten Scheinhardt über den Heimatdichter Johann Wilhelm Kienau, dessen Pseudonym Gorch Fock heute auch der Name des Segelschulschiffs der deutschen Marine ist. Seit den frühen 60er Jahren hat die Gorch Fock auch ein eigenes Lied. Es stammt von ihrem späteren Kommandanten Hans Freiherr von Stackelberg. Und nachdem wir zu Beginn der Sendung schon daraus zitiert haben, wollen wir jetzt auch ein paar Takte daraus hören.
Die hohen Masten und der schlanke Bug, sie immer wieder uns auf See. Die Angst, die mancher eins im Herzen trug, verging wie die Seekrankheit im Leben. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, gefürchtet ist auch mancher Mal. Und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem, im Herzen ist doch jeder Kamerad. Weiß ist das Schiff, das wir lieben, weiß seine See.
So klingt es also, das Gorch-Fock-Lied von den hohen Masten und dem schlanken Bug, der schon Generationen von Seeleuten und denen, die es werden wollten, auf See gezogen haben. Aber vor rund 3 Jahren ist die Gorch-Fock an Land gezogen worden und ob sie je wieder auslaufen wird, steht in den Sternen. Deshalb heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend Untergang im Trockendock. Albtraumschiff Gorch-Fock. Was genau sich hinter dieser düsteren Schlagzeile verbirgt, das berichtet uns jetzt der Kollege Christoph Possel, unser Korrespondent in der Bundeshauptstadt Berlin, wo die politischen Dienstvorgesetzten der deutschen Marine und damit auch der Gorch-Fock sitzen. Und bemerkenswerterweise beginnt der folgende Bericht fast genauso wie das Gorch-Fock-Lied.
Da ist die Sache mit den Masten. Anfang Januar 2016 kam die Gorch Fock in ein Dock in Bremerhaven. Instandsetzung nach einem kleinen Unfall. Nichts Großes, so die Annahme damals. Maximal Kosten in Höhe von 10 Millionen Euro. Die Fachleute des Marineunterstützungskommandos stellten fest, die Masten müssen mit Ultraschall untersucht werden. Doch zunächst geschah nichts. Oder besser gesagt das Falsche. Arbeiter strichen die Masten neu an. Im Mai 2016 forderten die Experten des Marineunterstützungskommandos dann, dass die Farbe abgetragen werden muss. Danach rückten Ingenieure mit Ultraschallgerät an. Ergebnis: Die Masten sind nicht mehr zu retten. Ersatz ist nötig. Die Prüfer des Bundesrechnungshofes, der Bericht liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor, fassen die Vorgänge um die Masten des Segelschulschiffs in wenigen Zeilen zusammen. Es gibt in dem 39-seitigen Papier auch wirklich Bedeutenderes, aber diese Passage erläutert ganz gut, was da falsch läuft mit der Gorch Fock.
Die Vorwürfe, die der Rechnungshof erhebt, sind gravierend. Und ich finde, die Ministerin hat sich da über Jahre hinweg auf Glatteis begeben,
sagt Tobias Lindner, Obmann der Grünen im Verteidigungsausschuss. Die beauftragte Elsfleter Werft reparierte im Frühjahr 2016 bereits munter, obwohl noch überhaupt nicht klar war, was alles erneuert und instand gesetzt werden muss. Eine umfassende Untersuchung fand nicht statt. Vor Beginn der Arbeiten sei damit nicht geklärt gewesen, ob die Instandsetzung der Gorch Fock insgesamt noch wirtschaftlich war, heißt es in dem Bericht. Die Marine habe um den Zustand des Schiffes wissen können und müssen. Außerdem habe die Bundeswehr der Ministerin zwei Entscheidungsvorlagen präsentiert, die auf so wörtlich falschen oder nicht hinreichend aussagekräftigen Informationen basierten. Im September 2016 zeichnete sich ab, dass die Kosten knapp 65 Millionen Euro betragen würden. Ein Projektleiter stoppte die Instandsetzung. Die Bundeswehr fertigte eine Vorlage für die Ministerin an, die Grundlage für eine Entscheidung. Eine umfassende Untersuchung hatte immer noch nicht stattgefunden. Ein Referat im Ministerium lieferte die Textpassage zu. Die bisher durchgeführten Maßnahmen zur schiffbaulichen Untersuchung seien geeignet, um den finanziell maximal erforderlichen Umfang, Worst Case, hinreichend genau abzuschätzen. Der genannte Betrag für diesen schlimmsten anzunehmenden Fall: 75 Millionen Euro. Die Ministerin entschied, weitermachen. Es folgte eine weitere drastische Erhöhung der Kosten auf aktuell 135 Millionen Euro und wieder stoppte das Ministerium die Arbeiten. In der Marine befürchten viele, dass es das jetzt war mit der Gorch Fock.
Für solche Überlegungen ist es viel zu früh,
sagt Jens Flossdorf, Sprecher von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.
Wir müssen jetzt erstmal wissen genau, was ist der tatsächliche Stand. Es gibt dazu Papiere, es gibt Berichte. Trotzdem wollen wir es jetzt genau wissen.
Und auch der Bundesrechnungshof will es genau wissen, denn der Bericht ist zunächst als Prüfmitteilung ans Ministerium gegangen. Jetzt dürfen und sollen die zuständigen Stellen antworten. Außerdem ermittelt noch die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit. Die Grünen fordern eine Neubeschaffung.
Soweit unser Hauptstadtkorrespondent Christoph Brössel über die nicht enden wollende Inspektion der Gorch Fock. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, von denen unser Korrespondent gerade gesprochen hat, richten sich gegen einen Marinemitarbeiter, der ein vergünstigtes Darlehen für ein privates Bauprojekt erhalten haben soll. Und zwar von mindestens einem der Unternehmen, die an der Sanierung der Gorch Fock beteiligt sind. Nach Bekanntwerden der Ermittlungen sind übrigens die geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten zum 60. Geburtstag der Gorch Fock im vergangenen Jahr abgesagt worden. Andreas Flocken, Redakteur der Sendung Streitkräfte und Strategien beim Norddeutschen Rundfunk. Guten Abend.
Guten Abend.
Schon vor mehr als 60 Jahren, als die Gorch Fock geplant wurde und dann 1958 vom Stapel lief, war umstritten, ob ein Segelschulschiff überhaupt noch zeitgemäß ist für die deutsche Marine. Was meinen Sie, wie zeitgemäß wäre denn heute die Gorch Fock, wenn sie nicht im Trockendock läge, sondern so funktionieren würde, wie sie sollte?
Ja, in einem gewissen Sinne kann ich mir durchaus vorstellen, dass so ein Schiff, wenn es denn funktioniert, weiterhin zeitgemäß ist, durchaus, weil die Marine ja auch sagt, das Schiff dient der Teambildung und man lernt die Natur Naturgewalten kennen, man muss eng aufeinander zusammenarbeiten, alles das ist schon richtig, aber man muss auch sehen, dass natürlich der moderne Offizier heute auch viel mit Technik zu tun hat und man muss natürlich sagen, das Schiff muss ja auch zur Verfügung stehen und wenn man natürlich so viel Geld auch für ein Schiff ausgibt, muss man natürlich auch hinterfragen, ob diese Art der Teambildung, die man eben für notwendig hält und die auch notwendig ist, auch andersweitig das durchziehen kann.
Nun steht die Gorch Fock eben seit etwa 3 Jahren nicht mehr zur Verfügung, solange ist sie nicht mehr ausgelaufen. Hat das also schon erkennbare Folgen für die Kadettenausbildung gehabt?
Auf jeden Fall, denn die Kadetten können nicht mehr alle auf ein Segelschiff, schon gar nicht auf die Gorch Fock. Man macht es zum Teil jetzt mit kleineren Dienstsegelbooten, da kann man auch etwas längere Reisen nach Norwegen oder Dänemark durchführen. Natürlich nicht in so einem großen Umfang, da gehen vielleicht 10, 12, 13, 14 Leute drauf. Und man muss natürlich auch zusehen, wie man anders die Kadetten dann unterbringt. Man hat eine Zeit lang auch ein rumänisches Segelschulschiff gechartert. Dort hat man dann einige der Kadetten auch untergebracht. Aber generell ist es nicht mehr so, wie das eben jahrelang üblich war, dass in der Regel jeder Offizier oder jeder angehende Offizier auf die Gorch Fock geht. Und das hat die Leute natürlich zusammengeschweißt. War auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Wir waren alle mal auf der Gorch Fock und das gibt es allerdings seit Jahren nicht mehr, weil die Gorch Fock eben ziemlich lange, schon seit über 3 Jahren aktuell, in einem Trockendock bzw. in der Werft liegt.
Und wenn man sich dann über diesen langen Zeitraum hinweg schon mit Provisorien beholfen hat, können ja aus solchen Provisorien auch durchaus Dauereinrichtungen werden. Ist vielleicht in diesen vergangenen 3 Jahren auch schon erkennbar geworden, wie entbehrlich die Gorch Fock vielleicht doch ist für die Marine?
Ich denke schon. Also denn die Marineführung und insbesondere die Marineschule in Mürwik, wo die Soldaten, die Offiziersanwärter ja ausgebildet werden, musste ja die ganze Zeit schon improvisieren. Und insofern würde ich meinen, ist das ja eher eine Belastung gewesen, dass man weiß, wann kommt denn das Schiff? Kommt es nicht? Denn wir haben ja immer verschiedenste Ansagen bekommen, wann das Schiff wieder zur Verfügung steht. Und insofern wurde immer wieder improvisiert, wo bringt man die Kadetten unter? Wie kann man sie sozusagen weiter ausbilden? Alles das gehört natürlich auch dazu. Und da wäre es vielleicht sogar besser, wenn man genau weiß, wir haben die Gorch Fock nicht und dann kann man auch langfristig planen. Denn das Improvisieren ist auch sehr kostspielig und auch kräftezehrend für die Marine.
Das haben wir ja eben auch im Detail gehört, was im Zusammenhang mit der Sanierung der Gorch Fock alles nicht rundgelaufen ist bisher, dass die Schäden nie korrekt und umfänglich untersucht worden seien, dass die Kosten der Reparatur immer wieder zu niedrig geschätzt worden seien, dass es keine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gegeben habe. Wie erklären Sie sich alle diese Versäumnisse?
Ja, ich denke, dass die Gorch Fock für die Marine insbesondere eine wichtige Funktion hat. Man sagt ja auch immer wieder, die ist integrationsbildend, stiftet Identität, fördert den Chorgeist der Marine, sodass eben vor diesem Hintergrund auch viele eben sagen oder die Masse sagt, die Grundsatzentscheidung ist ja gefallen, wir halten an der Gorch Fock fest. Auch weil die, die darüber entscheiden, auf der Gorch Fock ja früher gefahren sind. Und da blendet man natürlich die realistischen Rahmenbedingungen aus, dass es eben sehr schwierig ist, ein 60 Jahre altes Schiff immer noch up-to-date zu halten und zwar kostengünstig. Das hat dazu geführt. Und auch gibt es eine Lobby natürlich, auch bei den Parlamentariern, bei den Städten. Heimathafen ist Kiel. Die Gorch Fock führt in der Regel die Windjammer-Parade an in der Kieler Woche. Alles das hat es zwar seit 3 Jahren nicht mehr gegeben, aber da ist die Hoffnung und die Erwartung auch, dass das weiter so gehen soll.
Wenn Sie es zu entscheiden hätten, Herr Flocken, was soll geschehen mit der Gorch Fock im Trockendock?
Ja, ich denke, man muss die Gorch Fock, wenn die Kosten weiter steigen, und das ist absehbar, muss man die zwangsläufig ausmustern. Das ist keine Alternative und man hätte vielleicht schon frühzeitiger über einen Neubau nachdenken können, vielleicht einen Neubau zusammen mit anderen Marinestreitkräften, sodass man ein europäisches Segelschulschiff hat. Das wäre vielleicht eine Idee, die auch vermittelbar ist nach außen und auch besser möglicherweise finanziert werden kann.
Aber nicht ganz unproblematisch, womöglich. Einerseits hat man ja jetzt in die Sanierung schon so viel Geld reingesteckt, dass sich das ja irgendwie mal lohnen sollte. Und zum anderen gibt es zum Beispiel aus den Reihen der Partei Die Linken den Bundeswehrexperten Matthias Höhn, der sagt, es sei schräg, über einen Neubau zu diskutieren, der eine 3-stellige Millionensumme verschlingen würde und bei dem der tatsächliche Bedarf für die Marine unklar wäre. Wie sehen Sie das?
In der Tat muss man natürlich aufpassen, wie die Kostenentwicklung wäre. Ich denke aber, die genannte Zahl einmal vor einigen Jahren von 170 Millionen Euro ist viel zu hoch gegriffen. Die Annahmen sind falsch, das hat der Bundesrechnungshof ja in seinem Bericht auch gesagt. So ein ähnliches Schiff, etwas kleiner, die Alexander von Humboldt, ebenfalls ein Dreimaster, ist 2011 für nur 15 Millionen Euro gebaut worden. Nun muss man sagen, natürlich ist das nicht genau vergleichbar und man müsste da wohl noch etwas drauflegen, besondere Einrichtungen. Aber im Prinzip denke ich, 160 Millionen Euro für einen Neubau sind nicht angemessen und wird es auch nicht kosten.
Bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich im Netz einen Kommentar gefunden, der wirklich ein sehr düsteres Szenario an die Wand malt. Da schreibt der Nutzer, Zitat, das Schiff wird zu Ende saniert, koste es, was es wolle, und danach wird es sofort außer Dienst gestellt und verschrottet. Danach beginnt man mit einem Neubau, der wird in Anführungsstrichen nur 30 Millionen Euro kosten und schon in 2 Jahren fertig sein. Leider kostet er dann doch 450 Millionen und ist nicht vor 2035 zu realisieren. Für wie überzogen halten Sie dieses Szenario?
Ja, das halte ich natürlich für sehr überzogen, zumal es natürlich so ist, dass auch die Bundeswehr lernt, insbesondere die Marine. Man muss natürlich drauf gucken, wie die Kostenentwicklung ist. Aber grundsätzlich ist das natürlich richtig. Es gibt den Trend, dass jedes Rüstungsprojekt immer teurer wird, als es geplant wird.
Andreas Flocken, Redakteur der Sendung Streitkräfte und Strategien beim Norddeutschen Rundfunk. Untergang im Trockendock. Albtraumschiff Gorch Fock, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute Abend genannt. Aber wir wollen darüber natürlich auch die Träume nicht vergessen, die sich mit Schiffen wie der Gorch Fock verbinden, überhaupt mit allem, was zur großen Fahrt über die sprichwörtlichen 7 Weltmeere dazugehört. Und davon konnte wohl keiner so schön singen wie der blonde Hans, Hans Albers.
Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Maskop weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick zurück, darf kein Seemann schauen. Kap Hoorn liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Seemann, gib Acht, denn strahlt auch als Gruß des Friedens hell in die Nacht das leuchtende Kreuz des Südens. Schroff ist das Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Rios Bild schlägt jedem von uns die Stunde. Auf Matrosen, oh hey, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer, schiebt keinen von uns zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn das Vorwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück.
Ja, so klingt die Seefahrt, wenn Hans Albers sie besingt. Und dieser Seemannsklassiker, den wir gerade von ihm gehört haben, wäre natürlich auch ein wunderbarer Soundtrack für die Gorch Fock, wenn sie nicht schon seit 3 Jahren zur Reparatur im Trockendock läge. Für ihre Kadettenausbildung muss die deutsche Marine also zurzeit auf andere Schulschiffe ausweichen, denn die deutsche Marine selbst liegt nicht im Trockendock. Ihre Schiffe sind, wenn sie nicht auch gerade repariert werden, an verschiedenen Orten der Welt im Einsatz. So zum Beispiel im östlichen Mittelmeer vor der Küste des Libanon. Ein Einsatz, der vor mehr als 10 Jahren begonnen hat und den unser Nahostkorrespondent Carsten Kühntop immer wieder beobachtet. Von Anfang an.
September 2006. Vor dem Libanon sind italienische Kriegsschiffe aufgefahren und übernehmen die Kontrolle der Küste. Israel beendet daraufhin seine Seeblockade des Landes. Der Krieg, den die Israelis und die libanesische Hisbollah diesen Sommer führten, ist endgültig vorbei. Bald stoßen auch Schiffe der deutschen Marine zu dem internationalen Verband dazu. Mehrere Male hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere deutsche Politiker den Einsatz unter anderem mit der deutschen Verantwortung für den Staat Israel begründet.
Wir wollen das Existenzrecht Israels stärken und wir wollen gleichzeitig, dass wir eine Zwei-Staaten-Lösung erreichen, damit auch das palästinensische Volk sein Leben in Wohlstand und Ruhe gestalten kann.
Viele Libanesen trauen ihren Ohren nicht. Gerade erst hat die israelische Luftwaffe Teile ihres Landes in Schutt und Asche gelegt. 1200 Menschen kamen ums Leben. Und jetzt rücken die Deutschen an, um Israel zu sichern, vor der libanesischen Küste? Ahmed Fatfat, damals Innenminister.
Some declaration of Mrs. Merkel. Was not received very well.
Die Äußerung von Frau Merkel kam nicht gut an, dass sie nämlich sagte, dass die deutsche Marine hier ist, um Israel zu schützen. Nein, die deutsche Marine ist deshalb hier, um die UN-Resolution 1701 umzusetzen, um also zu verhindern, dass Waffen auf dem Seeweg in das Land geschmuggelt werden.
Of arms to Lebanon by sea.
Doch auch das leuchtet den Libanesen nicht direkt ein, denn sie glauben, dass Waffen für die Hisbollah vor allem über Land geschmuggelt werden aus Syrien. Auch Timur Goksel, ehemaliger Sprecher der Blauhelm-Mission im Libanon, UNIFIL, ist irritiert. Ich weiß nicht, was die Kanzlerin sagte, aber hier wurde berichtet, dass die Deutschen kommen, um Israel zu schützen. Ups. Es ist so wichtig, dass solch eine Stellungnahme korrekt ist und dass man etwas Rücksicht nimmt auf die Sensibilitäten der Menschen hier. Selbst Israel tut sich zunächst schwer mit den UN-Blauhelmschiffen und fliegt mehrere Scheinangriffe auch auf die Deutschen. Deutsche Politiker finden erst später die richtigen Worte und sagen dann, mit dem Einsatz stärke man die Souveränität des Libanon. Heute, gut 12 Jahre später, haben die meisten Libanesen längst vergessen, dass vor ihrer Küste noch immer eine UN-Flotte kreuzt, bestehend aus 5 bis 8 Schiffen. Und die Deutschen sind weiter dabei, mit im Schnitt 150 Soldaten. Deutschland hat die Kette der Küstenradarstationen, die Israel 2006 zerstört hatte, wieder aufgebaut. Die Libanesen auszubilden für die Überwachung des Seeraums ist nach wie vor ein wichtiger Teil der deutschen Hilfe. 2006, zu Beginn des Einsatzes, trug die deutsche Marine tatsächlich dazu bei, eine Region wieder zu stabilisieren, die gerade einen schweren Krieg erlebt hatte, obwohl der Auftakt der Mission denkbar unglücklich war.
Unser Nahostkorrespondent Carsten Kühntop über den Einsatz der deutschen Marine vor der Küste des Libanon, eine Mission, die immer noch im Gange ist, ebenso wie 2 weitere Einsätze im östlichen Mittelmeer. So beteiligen sich deutsche Schiffe vor der Küste Libyens und in der Ägäis an der Bekämpfung von Schleuserbanden und Menschenschmugglern. Experten haben ausgerechnet, dass allein diese 3 Einsätze die halbe Kraft der deutschen Marine binden, denn auf jedes Schiff, das im Einsatz ist, komme ein Ersatzschiff, das sich bereits auf seinen Einsatz vorbereite, und ein weiteres Schiff, das sich nach seinem Einsatz zur Inspektion in der Werft befinde. Das ist wie mit den 3 Hosen, die unser einer in der Regel mindestens braucht. Sie wissen schon, eine im Schrank, eine am Körper, eine in der Wäsche. Johannes Peters ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel und arbeitet dort in der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie gut ist denn unsere Marine für ihre Einsätze ausgerüstet?
Nun, wenn man sich die reine Qualität des Materials ansieht, was die Marine besitzt, sind sie ganz gut ausgerüstet. Das Problem ist einfach nur, dass sie, wie Sie eben auch schon sagten, schlicht und ergreifend zu wenige Einheiten hat für die Vielzahl an Aufgaben, die ihr abverlangt wird.
Woran liegt es denn, dass es der Marine doch an einigen Dingen, sei es Fachpersonal, sei es Schiffe, seien es Hubschrauber, fehlt?
Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass man nach dem Ende des Kalten Krieges die sogenannte Friedensdividende eingelöst hat. Das ist kein gesondert deutsches Problem. Das haben fast alle westlichen Streitkräfte getan. Es ist auch kein singuläres Marineproblem. Auch die Heer und Luftwaffe haben gleich ähnliche Probleme. Man hat also von einem relativ hohen Bereitschaftsgrad und von einer relativ hohen Anzahl an Personal und Material abgebaut, weil man der Meinung war, man könne mit weniger die anstehenden Aufgaben erledigen. Und jetzt zeigt sich, dass dies etwas kurzsichtig war, beziehungsweise dass einfach das Wiederaufwachsen länger dauert.
Ich habe gelesen, dass die deutsche Flotte mittlerweile auf den kleinsten Umfang seit mehr als einem halben Jahrhundert geschrumpft sei. Und der Inspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral Andreas Krause, kommentiert das mit dem Hinweis, dass die Einsatzkonzepte und Verteidigungsbestrebungen der Bundeswehr bislang stark auf die Landstreitkräfte konzentriert gewesen seien. Das klingt so, als hätte die Marine seit längerer Zeit ein Schattendasein innerhalb der Bundeswehr gefristet. Wenn das so ist, wie der Inspekteur das sagt, woran liegt es dann?
Nun, tatsächlich ist es so, dass die Marine die mit Abstand kleinste Teilstreitkraft ist. Die deutsche Bundeswehr ist sehr stark landfokussiert, wie fast alle europäischen Streitkräfte das sind. Das hat dann dazu geführt, dass die sowieso schon kleine Marine natürlich relativ stark gelitten hat unter dem Einlösen der Friedensdividende. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Marine kurioserweise als einzige Teilstreitkraft seit Ende des Kalten Krieges permanent im Auslandseinsatz ist. Sie haben es angesprochen, das Beispiel Unifil, Sie haben es Beispiel Sophia genannt, aber es ging schon wesentlich früher los, gleich 91, 92 Minenräumen in der Adria, und von da aus war dann die deutsche Marine permanent im Auslandseinsatz, viel früher als das Luftwaffe und Heer getan haben. Insofern ist da die kuriose Situation entstanden, dass die kleinste Teilstreitkraft, die auch am verhältnismäßig stark hat bluten müssen im Sinne von Materialabbau und auch Personalabbau, gleichzeitig die Teilstreitkraft ist, die ein hohes Maß an internationalen Verpflichtungen für Deutschland erfüllt.
Der Marineinspekteur sagt nun, dass die Marine in den nächsten 12 Jahren um ein Drittel wachsen solle. Die Marine soll 4 neue Fregatten bekommen zum Beispiel, von denen zwar die erste schon fertig war, aber dann wegen technischer Mängel von der Marine nicht übernommen worden war. Halten Sie es also für realistisch, dass die Marine tatsächlich in den nächsten 12 Jahren um ein Drittel wächst?
Ja, die Marine steht tatsächlich an einem am Beginn einer wahren Umwälzung, muss man sagen. Die Marine, die wir 2030 haben werden, wird sich von der Marine, die wir heute haben, durchaus signifikant unterscheiden, weil in dieser Zeit tatsächlich fast alle Einheiten der Marine durchgetauscht bzw. erneuert oder ersetzt werden. Das geht los bei Betriebsstoffversorgern, bei der gesamten Minenjagdflotte. Das geht über die Fregatten, neue U-Boote, Hubschrauber und so weiter und so fort. Also es wird so sein, dass die Marine signifikant aufwachsen wird.
Ich habe zu Beginn der Sendung Kaiser Wilhelm II. Zitiert, der vor 120 Jahren gesagt hat, Deutschlands Zukunft liege auf dem Wasser. Wie wichtig ist denn heutzutage für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland eine Marine zu haben?
Absolut wichtig. Existenziell würde ich fast sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir in Deutschland unter etwas leiden, was wir gerne als Seeblindheit bezeichnen. Wir sind als eine der größten und stärksten Exportnationen absolut angewiesen auf freien und sicheren Seehandel und müssen auch in der Lage sein, diese Sicherheit zur See gegebenenfalls selbst herzustellen. Das kann in der Ostsee sein, das kann in der Nordsee sein, es kann aber auch im östlichen Mittelmeer sein, es kann im Golf von Aden sein, es kann im Indischen Ozean sein. Das bedeutet also, die deutsche Marine, Deutschland muss, und dafür braucht es eine Marine, in der Lage sein, gegebenenfalls eigene Interessen, aber auch europäische Interessen, weil wir sind nun mal auch die stärkste und größte europäische Nation, europäische Interessen zur See wahrzunehmen und zu vertreten. Und dazu braucht man eine schlagkräftige, fähige Marine.
Johannes Peters, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sicherheitspolitik der Universität zu Kiel. Er arbeitet dort in der Abteilung Maritime Strategie und Sicherheit. Vielen Dank. Untergang im Trockendock. Albtraumschiff Gorch Fock. Der Tag in HR2 Kultur.
Ich helf wohl in Hamburg für was der Sing.
Oh mein Ole, oh mein Ole.
Die Masten so schief, was ein Schiff. Im Bein.
Oh mein Ole, 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 von Kalifornio, selbst den Krieg zu einem Kult und dem Längs von Sacramento.
Dat Deck wir von Niesen Fullschied und von's Meer.
Oh mein Ole, oh mein Ole.
Dat wär den Schiedgäng ihr größtes Pläsier.
Oh mein Ole, 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 Ole,
der durfte natürlich nicht fehlen in einer Sendung über Seefahrt und Marine, der Hamburger Fährmaster, hier gesungen vom Sylter Shantychor. Und jetzt versetzen wir uns ein paar Minuten lang in die Zeit zurück, als die damalige deutsche Flotte so richtig flott gemacht wurde, ins Deutsche Kaiserreich nämlich. Meine Kollegin Claudia Sauter nimmt uns dorthin mit, aber sie macht uns auch gleich zu Anfang eines klar. Das Kaiserreich, das die Zukunft Deutschlands auf dem Wasser sah, hatte in dem Moment selbst keine Zukunft mehr, als es die Marine nicht mehr auf seiner Seite hatte.
Das meuternde Matrosen, Verteidigungsministerin von der Leyen zum Rücktritt zwingen, im demokratischen Deutschland ist das unvorstellbar. 1918 aber hatte das Deutsche Reich noch einen Kaiser und eine Flotte, die der ganze Stolz dieses Monarchen war. Dass am Ende des Ersten Weltkriegs ausgerechnet meuternde Matrosen Wilhelm II. Zur Abdankung zwangen, für ihn und seine Offiziere war das damals auch unvorstellbar. So wie für uns Nachgeborene die Euphorie bizarr anmutet, mit der breite Kreise der deutschen Bevölkerung jedes neue Schiff bejubelten, das vom Stapel lief. Denn ohne Seemacht würde das Reich keine Weltmacht werden, keine Kolonien erobern oder halten und erst recht nicht der verhassten und beneideten britischen Royal Navy die Stirn bieten können. Davon träumte nicht nur der Kaiser. Es war Konsens in der gesamten militärischen Elite. Und für die Verbreitung dieser imperialen Ambitionen in Bürgertum und Industrie sorgten die eloquenten Lobbyisten des Deutschen Flottenvereins. 1914 war er die mitgliederstärkste und einflussreichste Interessengruppe im Kaiserreich mit mehr als einer Viertelmillion Mitgliedern. Und sie wussten, sich auch bei den Reichstagsabgeordneten Gehör zu verschaffen. Dort wurde über das Geld für den Flottenbau entschieden, so wie heute im Bundestag über den Verteidigungsetat. Und wie heute Parlamentarier über dessen Höhe streiten, so war im Kaiserreich auch nicht jeder Abgeordnete willig, die Forderungen des damaligen Reichsmarineamtes durchzuwinken. Dessen Staatssekretär Alfred von Tirpitz lag in ständiger Fehde mit dem Reichstag, weil er unverhohlen auf die Einschränkung des parlamentarischen Budgetrechts hinarbeitete, also die Selbstentmachtung der damaligen Volksvertreter zugunsten der langfristigen und von der politischen Zusammensetzung des Reichstags unabhängigen Finanzierung der Flotte. Da war also Fantasie gefordert. Und so kam es, dass 1902 der Reichstag die Schaumweinsteuer beschloss. Es brauchte nur 3 parlamentarische Beratungen, dann war das Gesetz durch und jede Sektflasche 50 Pfennig teurer. Für Flotte und Wehrkraft sollten künftig die Korken knallen, wenn nötig bis zum Untergang. Des Kaisers Flotte gibt es heute nicht mehr. Meuternde Matrosen warfen kurz vor der Niederlage im Zweiten Weltkrieg Geschützverschlüsse über Bord. Schließlich wehten 1918 die roten Fahnen der Revolution über den Schiffen. Und der Kaiser ging ins Exil.
Aber die Schaumweinsteuer, die gibt's heute noch in Deutschland. Nur was sie noch zur Finanzierung des Verteidigungsetats beitragen kann, ist sehr die Frage. Manchen Oppositionspolitikern allerdings drängt sich der Eindruck auf, dass im Verteidigungsministerium zwar nicht der Sekt, aber doch das Geld in Strömen geflossen sein könnte, und zwar in millionenschwere Beraterverträge, die unter Umgehung des Vergaberechts zustande gekommen sein sollen. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Eigentlich hätte in dieser Woche ein Untersuchungsausschuss des Bundestages eingesetzt werden sollen, um zu prüfen, wie es dazu gekommen sein könnte. Aber die Regierungsfraktionen von Union und SPD haben die Einsetzung dieses Ausschusses erst einmal zur Prüfung an den Geschäftsordnungsausschuss verwiesen, weil der Einsetzungsantrag ihrer Ansicht nach nicht konkret genug formuliert worden war. General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab, grüße Sie.
Die schleppende Instandsetzung der Gorch-Fock, über die wir in dieser Sendung geredet haben, die Berateraffäre, von der gerade gesprochen wurde, die Marinehubschrauber, die nicht über See fliegen und Gewehre, die bei Hitze nicht gerade ausschießen. Aus alledem hat ein Kommentator im Wiesbadener Kurier dieser Tage den Schluss gezogen, das Verteidigungsministerium sei ein unbeherrschbarer, von Korruption und Inkompetenz durchdrungener Moloch. Ist da was Wahres dran?
Nein, da ist nichts Wahres dran. Natürlich wird immer wieder gesagt, das haben auch andere vorher schon gesagt, das Verteidigungsministerium ist praktisch nicht führbar, das führt ein Eigenleben. Dieser Auffassung bin ich nicht. Ich habe lange genug im Verteidigungsministerium gedient und ich habe festgestellt, dass dort es alle möglichen Mitarbeiter gibt. Hochkompetente, mittelmäßige, schlechte Mitarbeiter, unfähige Mitarbeiter, aber ich kann nicht sagen, dass es ein Hort der Korruption und was weiß ich sonst noch alles war, sondern es ist im Grunde immer ein sehr politisch loyaler Apparat gewesen, der versucht hat, das Beste für die Streitkräfte zu tun.
Es könnte ja sein, dass da zusammenarbeiten soll, was eigentlich nicht gut zueinander passt. Es gibt ja in einem Ministerium immer einen großen Teil, einen Apparat, wie ich es mal nennen will, der bleibt, egal wer da an der Spitze das Ministerium leitet. Und dann kommt ein Minister oder in diesem Fall eine Ministerin von außen herein. Da müssen sich wahrscheinlich beide Seiten da auch erstmal aufeinander einschießen, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Das ist richtig, das ist richtig. Es dauert immer eine gewisse Weile. Ich habe das mehrfach ja erlebt, mehrere Ministerwechsel. Es dauert immer nach meiner Erfahrung so 5 bis 6 Monate. Und in dieser Zeit hören die Minister auch sehr sorgfältig zu. Und irgendwann dann sind sie auch tatsächlich, wie das heute so schön auf Neuhochdeutsch heißt, in charge. In diesem Fall mit dem Ministerwechsel zu Frau von der Leyen war es etwas anders. Frau von der Leyen hat natürlich von ihrem Recht Gebrauch gemacht, ihre persönlichen Mitarbeiter mitzubringen, unerfahrene Mitarbeiter, muss man sagen, mit dem Ressort aus ihrem bisherigen Ministerium. Aber sie hat sich insbesondere auch immer mehr umgeben von Mitarbeitern, die nicht aus dem sicherheitspolitischen Ressort kommen, nicht aus dem militärischen Ressort. Und das hat sich dann auch fortgesetzt in dem übermäßigen Engagement von Beratung von außerhalb. Und der Grund war ein relativ durchsichtiger. Sie hat eben aus der Erfahrung vieler ihrer Vorgänger gelernt. Sie wollte jedenfalls nicht in diesem Ministerium scheitern. Das war es offensichtlich. Aber sie hat sich damit immer weiter von ihren Mitarbeitern entfernt. Und irgendwann sagen die dann auch, naja, wenn mein Rat nicht gewünscht wird, dann lehne ich mich eben zurück. Dann soll eben das jemand anders machen. Und das hat zu dieser Situation geführt, in der wir uns im Augenblick befinden. Es hat offensichtlich Auswüchse gegeben, die ja auch die Ministerin selbst zugegeben hat. Also, Herr Glab, um es einmal deutlich zu sagen, natürlich kann es sehr hilfreich sein, Beratung von außen in Anspruch zu nehmen, einen unvoreingenommenen Blick auf bestimmte Abläufe und Vorgänge zu werfen. Aber es darf nicht so sein, dass man dann seine eigenen Mitarbeiter, die ja über die eigentliche Kompetenz in der Sache ja auch verfügen, dass man die völlig kalt stellt. Und das scheint der Fall gewesen zu sein.
So, jetzt ist das Kind im Brunnen, beziehungsweise die Gorch Fock schon viel zu lange im Trockendock und die Beraterverträge sind nun mal abgeschlossen worden in dieser Millionenhöhe. Was würden Sie denn raten? Was kann man denn jetzt machen, um die Bundeswehr und alles, was im Verteidigungsministerium vielleicht da nicht rund läuft, wieder flott zu machen?
Naja, es gibt natürlich hier kein Patentrezept. Zunächst mal muss es darum gehen, dass diese Praxis ein Ende hat. Und das bedeutet, dass man tatsächlich untersucht, was ist wirklich vorgefallen. Hat es das gegeben, was ja behauptet wird, dass dort übermäßig Beraterverträge geschlossen wurden, auch dort, wo es völlig unnötig war, beispielsweise in der Frage, welches Mobiliar soll in die Soldatenstuben kommen. Und das Zweite ist, hat es tatsächlich dort persönliche Vorteilsnahmen, persönliche Seilschaften gegeben? Das ist ja auch einer der Vorwürfe. Das muss geklärt werden. Insofern ist natürlich die Verzögerungstaktik von SPD und CDU der völlig falsche Weg. Das Gegenteil müsste der Fall sein. Es wird ja immer gesagt, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Und das ist auch richtig und wichtig so. Also muss auch das Parlament die Möglichkeit haben, diese Dinge sorgfältig zu untersuchen. Ich denke, darauf haben auch die Soldaten und nicht nur die Soldaten, sondern darauf haben auch die Steuerzahler Anspruch.
Wenn wir ganz am Schluss nochmal auf den kleinsten Verband in der Bundeswehr, auf die Marine, die ja heute unser Hauptthema gewesen ist, zurückkommen. Wir haben gehört, die ist geschrumpft auf den kleinsten Umfang seit 50 Jahren, soll jetzt ausgebaut werden, hat aber irgendwie doch ein Schattendasein gefristet. Sie selbst kommen von der Luftwaffe, waren aber auch Generalinspekteur und fürs Ganze zuständig. Was meinen Sie, wie gut kann ein Generalinspektor einschätzen, was die Verbände brauchen, in denen er selbst weniger praktische Erfahrungen hat, in Ihrem Fall Heer und Marine?
Das kann er nicht nur gut einschätzen, das muss er sogar gut einschätzen können, denn der Generalinspekteur ist ja derjenige, der verantwortlich ist für die Gesamtplanung. Und bei der Marine ist es ähnlich wie bei der Bundeswehr insgesamt. Die Weichen sind 2011 mit der sogenannten Neuausrichtung in die falsche Richtung gestellt worden, weg von der Bündnis- und Landesverteidigung hin zu nur zu Auslandseinsätzen. Nun geht aufgrund der veränderten sicherheitspolitischen Lage, aber auch weil die Verfassung Landes- und Bündnisverteidigung als die Kernaufgabe der Bundeswehr bezeichnet, wieder zurück in die andere Richtung. Und das bedeutet, die Marine muss wachsen, materiell wachsen, von jetzt etwa 46 Einheiten, wenn Sie alles zusammennehmen, auf 65 bis 70 Einheiten, vor allen Dingen hochseegehende Schiffe wie Fregatten, Korvetten, aber auch U-Boote. Zweitens, sie muss das notwendige Personal erhalten, das notwendig ist, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, also von 16.000 kurzfristig oder mittelfristig auf 20 und langfristig auf 25.000 Mann anwachsen. Und drittens, sie muss die Fähigkeit, die nationale Führungsfähigkeit ausbauen, die dann auch im Rahmen der NATO genutzt werden kann. Und schließlich, wir müssen die nicht so wichtigen, sage ich jetzt einmal, Auslandseinsätze deutlich zurückfahren. Die Marine muss mehr an NATO-Manövern teilnehmen können, an Übungen der schnellen Eingreiftruppe, damit sie für die Aufgaben Landes- und Bündnisverteidigung optimal vorbereitet ist.
General AD Harald Kujat, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielen Dank. Das war der Tag in HR2 Kultur, ein Tag über die deutsche Marine und ihr Segelschulschiff, die Gorch Fock, die beide mehr oder weniger eine Instandsetzung vertragen könnten. Untergang im Trockendock, Albtraumschiff Gorch Fock. Unter dieser Überschrift finden Sie den Tag zum Nachhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.